Vielen Dank für die Vorstellung. Wie gesagt, das Thema Sehverarbeitung und Sehstörung. Wie Sie schon mitgekriegt haben aus der Neurologie, da werden sicherlich Fragen, die meisten Leute, die man mit Sehen konfrontiert werden, sagen, Sehen funktioniert doch mit dem Auge. Und dann werden sich fragen, was hat ein Neurologe eigentlich mit dem Auge zu tun? Letztlich ist es so, dass natürlich Sehen am Auge anfängt, aber die wesentlichen Prozesse natürlich im Gehirn stattfinden. Ich habe jetzt vor, in der kurzen Zeit so ein bisschen die wesentlichen Stationen der Sehbahn durchzugehen und anhand von einigen Beispielen zu versuchen oder darzustellen, welche Funktionen in diesen bestimmten Teilen der Sehbahn überhaupt ablaufen. Ich habe das Ganze noch einen kleinen Zusatz genannt, ein kleiner Exkurs, weil wir uns sicherlich immer deutlich machen müssen, dass man nur einen ganz kleinen Teil überhaupt jetzt erklären kann. Vieles ist eh noch nicht verstanden. Ich versuche jetzt einfach so die wesentlichen Punkte mal darzustellen. Jetzt habe ich eben schon angefangen, Neurologie, und jetzt ist doch wieder ein Auge abgebildet. Wir müssen natürlich beim Auge anfangen. Das sind die wichtigsten Funktionen oder sagen wir die wichtigsten Strukturen im Auge. Wichtig ist sicherlich hier die Linse, dass sie hinten halt Netzhaut. Das sind sicherlich Sachen, die kennen Sie alle. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass wir einen Schnitt so durch den Kopf gemacht haben. Das hier ist der Austritt des Sehnerven. Das ist noch relativ wichtig. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das hier ist halt die Struktur, die man Netzhaut nennt. Und das ist natürlich der Teil, der relativ wichtig ist für das Sehen. Da ist ein ganz bestimmter Teil der Netzhaut besonders wichtig. Das ist das, was man diesen gelben Fleck nennt. Warum man das so nennt, erzähle ich gleich noch. Und in diesem Bereich ist im Grunde die Stelle des schärfsten Sehens, da wo wir die höchste Auflösung haben. Das heißt, wenn wir sehen, machen wir ein kleines Beispiel, da ist so ein netter kleiner Hund, den gucken wir uns an. Wenn wir uns den Kopf von dem Hund anschauen, dann ist es so, dass die entsprechenden von dem Hund ausgehenden Lichtstrahlen durch diese Linse gebrochen werden und dann letztlich hier hinten auf der Stelle des schärfsten Sehens abgebildet werden. Ich will ja meinen Vortrag nicht über augenärztliche Sachen stellen, also über Störung der Linse und welche Probleme es dadurch geben kann, grauer Star oder grüner Star, sondern ich will ja auch die Sehverarbeitung einhergehen. Das sind also die wichtigsten, das muss man sich halt vor Augen führen. Das hier ist der Teil, den man Papille nennt. Das ist der Teil, wo letztlich der Sehnerv und alle wichtigen Gefäße und die ganzen Nervenbahnen der Netzhaut das Auge verlässt. Wenn man jetzt mal so ein Bild anguckt, das, was man normalerweise der Augenarzt immer macht, das ist ein Augenhintergrund. Das ist dieser Teil, den ich eben angesprochen habe, die Papille. Das sieht man immer relativ gut, so schön randscharf. Hier verlassen die ganzen Adern oder die ganzen Arterien, kommen halt rein und wichtige Sachen verlassen hier die Netzhaut und auch die ganzen Nervenbahnen gehen hier raus. Und das hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, sonst muss ich gleich einmal das Licht löschen. Dieser kleine Teil hier, das ist das, was man den gelben Fleck nennt. Und in diesem Bereich gibt es noch eine höhere Auflösung, das ist das, was man die Fovea sieht. Jetzt weiß ich wirklich nicht, ob man das sehen kann, das ist sehr, sehr klein, hat ungefähr einen Durchmesser von 1 bis 1,5 Millimetern. Und wenn man sich anguckt, das ist dieser Bereich, mit dem wir eigentlich sehen. Gehen wir zum Auge weiter, zurück. Das hier ist die Netzhaut und damit müssen wir uns nur ganz kurz beschäftigen. Das sind hier die sogenannten lichtempfindlichen Anteile der Netzhaut. Man nennt das auch Photorezeptoren. Die werden unterschieden in Stäbchen und Zapfen. Das ist letztlich eine morphologische Entscheidung. Die einen sehen halt aus, anatomisch, morphologisch wie Stäbchen, die anderen wie Zapfen. Das sind weiterverarbeitende Zellen, also sogenannte Horizontal- und Bipolarzellen, und das sind die eigentlichen Ganglienzellen. Und von diesen Zellen erst gehen die Nervenfasern ab, hier durch diesen Sehnerv zur Weiterverarbeitung. Das heißt, im Bereich der Netzhaut finden schon viele Verarbeitungen statt. Die Stäbchen. Stäbchen sind halt diese länglichen, die man hier sieht. Die sind im Grunde rein lichtempfindlich, sind sehr auch sensibel für Licht und die schon bei dem Sehen, was man unterhalb des Dämmerungssehen nennt, sind das die Teile, mit denen wir im Grunde sehen können, wenn es sehr dunkel ist. Die sind nicht fähig, Farben zu unterscheiden, einfach nur hell-dunkel. Wenn es hier eine Störung gibt, eine Dysfunktion, wie auch immer, tritt das ein, was man als Nachtblindheit sieht. Das heißt, wenn es unter das Dämmerungssehen geht, kann man fast gar nicht sehen. Also nochmal, wenn es sehr dunkel ist, haben wir kaum Funktion von den Zapfen, sondern nur von den Stäbchen. Daher kommt auch dieser Spruch, nachts sind alle Katzen grau. Man kann wirklich nachts keine richtigen Farben unterscheiden. Für den Tag, letztlich für den Tageindruck, machen die Stäbchen gar keinen wichtigen Einfluss. Das heißt, das Tagsehen wird hauptsächlich durch die Zapfen bestimmt. Zapfen, das ist hier schon angedeutet, da gibt es einmal rote, grüne und blaue, die unterschiedliche Funktionen haben. Die werden auch abgekürzt in S, M und L, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wenn wir uns das angucken, das ist Licht. Was ist eigentlich Licht? Licht ist natürlich eine elektromagnetische Strahlung. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das schon gehabt haben. Also Wellen, die man unterschieden bestimmten Wellenlängen unterscheidet oder je nachdem nach der Frequenz. Da sind so die sehr niedrig mit einer hohen Wellenlänge. Also das sind so die Bereiche, wo wir Radio haben, Kurzwellen, Ultrakurzwellen. Das ist der Bereich, wo Röntgenstrahlung liegt. Und dieser kleine Anteil, also von 400 Nanometern, das ist halt die Wellenlänge, bis 700 Nanometern, das ist das, was wir im Grunde als Licht überhaupt wahrnehmen können. Es funktioniert letztlich so, dass diese Zapfen und die Stäbchen bestimmte Moleküle haben. Wenn da Licht einer bestimmten Wellenlänge drauf schlägt, gibt es eine bestimmte Änderung und die vermögen es halt durch diese Änderung elektrische Reize weiterzugeben. Jede dieser Zapfen spricht auf eine unterschiedliche Wellenlänge an. Hier unten habe ich das mal ein bisschen dargestellt, also welche Wellenlänge ungefähr welche Farbe darstellt. Und so ist dieser Bereich auch letztlich aufgeteilt. S steht halt für Short, also letztlich kurzwellige Sachen, L für die langwelligen Sachen. Und wenn man mal guckt, die eigentlichen Blauzapfen sind eigentlich eher so im blau-violetten Bereich, die M-Zapfen eher so im grünen Bereich und das, was man eigentlich die Rotzapfen nennt, haben eigentlich ihren Schwerpunkt im gelb-grünen Bereich, also bei 564 Nanometer, also es ist in diesem Bereich. Da sie aber in dem weitesten Teil außen liegen, bilden die letztlich auch die rote Farbe mit ab. Wenn wir uns jetzt mal die Verteilung von Stäbchen und Zapfen im Bereich der Netzhaut angucken, also hier ist diese Fovea, die Stelle des schärfsten Sehens, hier ist nochmal der Austritt, ist es letztlich so verteilt. Relativ zentral haben wir halt hauptsächlich die Zapfen. Die sind im Grunde nur in dem Bereich, wo wir am schärfsten sehen. Direkt außerhalb, also da haben wir gar keine Hell- und Dunkelstäbchen, die diese Wahrnehmung machen. Und im Außenbereich lässt das Ganze halt nach, da können wir kaum Farben sehen. Das heißt, im äußeren Bereich unseres Gesichtsfelds haben wir kaum Farbwahrnehmung. Das ist im Grunde sehr empfindlich für das Hell und Dunkel sehen. Wir haben insgesamt bis zu 125 Millionen Stäbchen, ist natürlich hochgeschätzt, keiner wird die zählen, und ungefähr 5 bis 7 Millionen Zapfen von der Verteilung her. Ein wichtiges Prinzip in der Netzhaut ist zum Beispiel das, was man Nachbilder nennt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist einfach dargestellt, wenn Sie auf diese Mitte achten, mal gucken, ob das jetzt hier überhaupt funktioniert, können Sie mir sagen, was Sie dann sehen? Also es wandert hier rum und letztlich, wenn Sie immer auf diese Mitte achten, wird irgendwann ein Nachbild erscheinen, das eine andere Farbe hat. Kann man das sehen? Weiß läuft da durch, das habe ich mir gedacht. Ich muss mal einmal das Licht löschen. Ja, das liegt jetzt ein bisschen an der Farbdarstellung, das habe ich mir gedacht. Was letztlich passiert ist eigentlich, wenn Sie ganz lange auf diesen Punkt schauen, werden irgendwann diese Punkte verschwinden. Kann man das zumindest sehen? Also Sie müssen sich immer darauf konzentrieren und irgendwann werden diese Punkte verschwinden. Kann man das nachvollziehen oder muss man weiter nach vorne kommen? Werden weniger. Das passiert daher, wenn man immer auf diesen Punkt guckt, also auf dieses Kreuz, wird an diesen Stellen immer die gleichen Bilder dargestellt. Dort an diesen Stellen der Netzhaut, will man sagen, ermüden die Farbrezeptoren, regeln runter und hat im Grunde dort keine Wahrnehmung mehr. Was dann letztlich dazu führt, dass diese Punkte verschwinden. Sobald man den Punkt oder sagen wir mal die Stelle wechselt, werden natürlich andere Stellen, andere rezeptive Felder angesprochen und man kann wieder in diesem Bereich sehen. Andere Formen von Nachbildern, mal gucken, ob das zumindest funktioniert. Ich würde Sie jetzt bitten, einmal diesen Punkt anzuschauen. Was wir jetzt gleich machen werden, das Bild ändert sich. Ich würde Sie bitten, immer nur diesen Punkt anzuschauen. Ab jetzt. Immer weiter. Wir müssen das mindestens für 20 bis 30 Sekunden machen. Nicht auf den Rest des Bildes achten, immer nur darauf. Wenn ich gleich das Bild wechseln würde, wird dieser Punkt beibehalten werden. Einfach nur mal sagen, was Sie dann sehen. Nochmal wirklich konzentrieren. Und kann man sehen? Hat jemand was gesehen? Frau Merkel, genau. Unsere Bundeskanzlerin sollte erscheinen. Konnte man die Farben noch? Genau. Und die Flaggen sieht man auch. Haben Sie das gesehen? Etwas weiter außen. was ich dargestellt habe, war im Grunde im äußeren Bereich diese Farben. Und das, was man sieht nachher, wenn man umschaltet, ist im Grunde die Komplementärfarbe. Das heißt, aus dem Blau hier unten, was wir vorher dargestellt haben, wird die Komplementärfarbe auf der anderen Seite das Gelb oder halt in der Flagge halt das Gold. Aus dieser Farbe, sollte eigentlich eher so ein Türkis sein, geht es über in das eigentliche Rot. Und die Komplementärfarbe, wenn man so will, ist ja keine Farbe, sondern der Rest, den man sieht, ist halt das Schwarz vom Weiß aus betrachtet. Das heißt, diese Nachbilder, sowohl in dem Farbbereich als auch für hell und dunkel, werden halt immer die Komplementärfarben dargestellt. Ein Zeichen für halt Nachbilder, die im Bereich der Netzhaut selber entstehen. Das ist ein anderes Phänomen, das ist sicherlich vielen von Ihnen bekannt, das ist das sogenannte Hermann-Gitter. Der Mensch, der das entdeckt hat, hieß Hermann, basiert im Grunde darauf, wenn Sie auf dieses Fell gucken, können Sie beschreiben, was da passiert, wenn Sie den Blick mal so wandern lassen? Genau, aber in welchen Punkten, wo erscheinen die? Halt immer nicht in den Punkten, wo man gerade hinguckt, wenn man wandert, ne? Das heißt, wenn ich hier hingucke, dann erscheinen diese grauen Punkte eigentlich immer an den anderen Stellen. Kann man das sehen? Das Gleiche ist im Grunde hier oben. Ich habe das immer in unterschiedlichen Größen dargestellt, dass sowohl vorne als auch hinten das eigentlich zu sehen sein sollte. Jetzt fragt man sich eigentlich, warum sieht das da so grau aus? Weil eigentlich ist das ja weiß. Wenn man da hinguckt, sieht es ja auch weiß aus. Warum ist das so? Eine alte Erklärung oder die gängige Erklärung ist das sogenannte Prinzip der lateralen Hemmung. Ich gehe darauf ein, weil das auch ein Prinzip ist, was in der Netzhaut letztlich verschaltet ist. Ich habe jetzt einmal diese schwarzen Punkte, die hier da sind, und die weißen einmal so rausgegriffen. Jetzt habe ich hier einfach mal so Sinneszellen hingebastelt und dort, wo schwarz ist, kommt keine Reaktion. Dort, wo es hell ist, da springen diese Sinnesrezeptoren an. Das ist letztlich ein bisschen komplexer in der Retina oder in der Netzhaut, was wirklich da passiert, aber es ist ein vereinfachtes Modell. Wenn so eine Zelle nicht anspricht, gibt es auch die Information 0 weiter. Es passiert nichts. Wenn eine anspricht, gibt es jetzt in dem Beispiel mal die Funktion 10 weiter. Das würde dann nachher in so einem Rechteckreiz enden und weitergeben. Ja? Können Sie sich das so vorstellen, da ist an und da ist aus. Das ist aber jetzt nicht das einfache Prinzip, sondern die Netzhaut macht noch mehr. Da es ja sein kann, dass unser Bild nicht immer sehr stabil ist, versucht es halt stabile Sachen zu sehen und selbst so kleine Wackeleien, wenn man mit den Augen sich bewegt, auszugleichen. Das heißt, es passiert folgendermaßen. Die Zelle, die angesprochen wird, fängt gleichzeitig an, auch die Nachbarzellen zu hemmen. Das heißt, sie gibt selber den Impuls 10 Einheiten weiter, gibt aber minus 1 an die Nachbarzellen weiter. Das machen aber nur die, die letztlich angesprochen werden. Die anderen Zellen machen das eben nicht. Resultiert letztlich daraus, dass aus dieser Zelle, die vorher 10 hatte, wird ja von dieser Zelle um 1 gehemmt. Diese Zelle, die vorher 10 hatte, wird von ihren beiden Nachbarzellen gehemmt. Jetzt steht hier ein minus 1, das ist natürlich rein rechnerisch. Eine Zelle kann nicht minus 1 abgeben, kann ja nur Ja oder Nein sagen. Was resultiert ist, die anderen machen nichts, ist das hier. Das heißt, dieses Minus müssen Sie so ein bisschen wegdenken. Die Retina führt dazu, dass die Ränder verstärkt dargestellt werden. Sie können sich also vorstellen, dieser Impuls im Rand ist stärker, das ist diese 9, als der andere Bereich. Also das ist dunkler als das. Das ist eine ganz, ganz elementare Funktion, die im Auge schon abläuft. Unser ganzes Sehen basiert ganz wesentlich darauf, dass wir Kontraste erkennen. Das ist gar nicht so die Helligkeit, was wir wahrsehen, sondern wir müssen Kanten detektieren. Also wenn wir irgendwas sehen, müssen wir sagen, da fängt ein Objekt an, da hört ein anderes Objekt auf. Viele Programme, die sich damit beschäftigen, Gesichter zu erkennen, die basieren darauf, also dass man wirklich Kanten detektiert. Und das ist eine Funktion, die die Netzhaut dort wirklich macht. Das heißt, es verstärkt das Randbild und der Rest wird eher grauer dargestellt. Sieht man so ein bisschen hier, das heißt, in der Mitte kommt die Hemmung von da, von da, von da, von da, wird also dunkler und hier ist die Hemmung nur von da und da. Und diese beiden Bereiche, die Außenbereiche, hemmen nicht. Deswegen ist das heller wahrgenommen als das in diesen Kreuzungsarealen. Das ist eine alte, ja immer noch geläufige Theorie. Jetzt muss man allerdings sagen, neuere Erkenntnisse zeigen, dass das wahrscheinlich auch zentral verarbeitet wird. Wenn wir das jetzt kippen, lässt dieser Effekt ganz schnell nach, obwohl das Prinzip im Grunde das gleiche ist. Ja, also da ist es da nicht. Deswegen, da sind sicherlich noch andere zentrale Verschaltungen dabei. Ein anderes wichtiges Prinzip ist die Kontrastverstärkung. Da ist man noch gar nicht so richtig sicher, wo das eigentlich stattfindet. Teile in der Netzhaut, Teile aber auch im Gehirn. Was hier dargestellt ist, sind zwei Bilder. Das ist eine mit einem hohen Kontrast, also das gleiche Bild. Hoher Kontrast, niedriger Kontrast. Ich werde Ihnen jetzt danach ein Bild zeigen, was im Grunde auf beiden Seiten gleich ist. Und ich würde Sie jetzt einfach mal bitten, ganz kurz auf diese Mitte zu achten. Was passiert? Haben Sie es gesehen? Das ist ein ganz, ganz schneller Effekt. Das ist innerhalb von einigen hundert Millisekunden passiert nichts anderes. Das Auge oder überhaupt das Sehsystem versucht, diese Kontrast oder sagen wir mal eine Kontrastverstärkung zu machen. Das geht ganz schnell. Ich switch mal einmal um, zurück. Sehen Sie, wie schnell das geht? Danach gewöhnt man sich wieder dran und das Ganze kann ausgeglichen werden. Das heißt, dieser niedrige Kontrast wird hochgeriffen und dass wir insgesamt wieder eine homogene Wahrnehmung haben. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ist eigentlich das Bild, was auf der Netzhaut dargestellt wird, dann wirkt das ja immer so, ach, das ist wie so eine Kamera, man wird fotografiert und so hinten sieht das aus. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wie es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Man muss sich vorstellen, wenn das jetzt mal so ein Bild ist von dem Bergbaumuseum und wir uns nochmal zu Augen führen, dass wir hier die ganze Zapfenwahrnehmung haben und hier außen im Grunde die ganze Stäbchen für hell und dunkel eigentlich eher, dann ist es ja so, dass wir außen im Grunde das Grau wahrnehmen. Das heißt, da haben wir ja keinen Farbeindruck. Das heißt, zentral haben wir diese Farbwahrnehmung. Jetzt geht das Ganze weiter. Wenn man eine Gesichtsfelduntersuchung macht, das kennen Sie bestimmt beim Augenarzt, die gucken auf so ein, das wird ja in so einer Halbkugel gemacht und fängt einfach an, mit unterschiedlichen Farben reinzukommen. Dann ist es so, dass man zuerst Blau wahrnimmt, dann kommt die Rotwahrnehmung und dann in der Mitte die Grünwahrnehmung, die hinzukommt. Wenn man sich das vor Augen führt, sehe das im Grunde so aus. Das heißt, wir haben zuerst die Blauwahrnehmung, dann kommt die Rotwahrnehmung zu der Blauwahrnehmung dazu. Wenn die Grüne noch dazu geht, haben wir im Grunde das volle Farbspektrum. Das heißt, außen grau, dann so ein bisschen unterschiedliche Farben und in der Mitte ist im Grunde das, was man eigentlich als ja, alle Farbseen dargestellt sieht. Jetzt ist es aber auch noch so, dass hier ganz außen wir überhaupt gar keine richtige Wahrnehmung haben. Da kommt kaum Licht hin. Das heißt, eigentlich ist das äußere Bereich, ja, da gibt es überhaupt gar keine Wahrnehmung. Das ist, muss man im Grunde sich auch noch wegdenken. Jetzt gucken wir uns das Auge an. Da ist es wichtig zu wissen, das ist der Bereich der Stelle des schärfsten Sehens. Außenrum haben wir gar keine hohe Auflösung, sondern eine sehr geringe. Das heißt, wir fangen jetzt mal an mit dem blinden Fleck, den muss man sich auch noch denken. Das ist dieser Bereich, wo man, ich gehe nochmal einen zurück, hier geht ja der Sehnerv raus. Hier selber ist gar keine Fotorezeptoren vorhanden. Das ist also ein Bereich, in dem wir gar nicht sehen. Das muss man sich jetzt auch noch denken bei der Netzhaut. Jetzt kommen wir zum anderen Teil, den ich eigentlich eben ansprechen wollte. Das Ganze, das ist halt dieser blinde Fleck, ist eigentlich unscharf. Das heißt, nicht, dass wir draußen nur gar nichts sehen, dann unterschiedliche Farben nur wahrnehmen, dass wir hier noch einen blinden Fleck haben, sondern im Grunde ist das nur dieser ganz kleine Bereich, mit dem wir überhaupt scharf sehen können. Also farbig unscharf. Der Rest ist eigentlich unscharf. Jetzt ist dieses Beispiel von einem Auge doch ein bisschen vergleichbar mit einer alten Kamera, einer Lochkamera. Und zwar ist es ja so, dass wir das Bild nicht so darstellen, wie es wirklich ist, sondern wir sehen im Grunde alles noch auf dem Kopf gedreht und im Grunde noch spiegelverkehrt. Sähe im Grunde so aus. Wenn wir uns das jetzt nochmal weiter überlegen, vom Auge her, ist es jetzt aber auch nicht so wie in einer Mattscheibe, alles ist planar, sondern wir sehen ja im Grunde auch noch sphärisch. Das ist ja auch noch hervorgehoben. Im Grunde müsste man sich das dann so vorstellen. Das ist im Grunde das Bild, das eigentlich auf der Netzhaut abgebildet wird. Wenn man das jemandem zeigen würde, als Fotograf würde er sagen, na, da. Das heißt, da müssen wir mal sehen, was unser Auge und unser Gehirn im Grunde leistet, dass wir überhaupt alles als stabil, scharf und farbig wahrnehmen, obwohl wir eigentlich nur das hier von der Netzhaut kriegen. Das ist jetzt auch noch ein bisschen gelogen, weil das ja noch so einzelne Impulse sind, die weitergeleitet werden. Gehen wir jetzt auf die weiteren Stationen aus, verlassen so ein bisschen das Auge. Die eigentliche Sehbahn. Das Gehirn von unten abgebildet, das sind die Augen. Wir fangen mal an mit der Netzhaut. Ich habe die jetzt mal farbig dargestellt, ich komme gleich noch darauf, und zwar unterscheiden wir einmal so ein bisschen diesen Teil und man kann im Grunde so einen Strich ziehen. Alles, was von der Stelle des schärfsten Sehens nasenseitig zugewandt ist und alles, was ohrenseitig zugewandt ist. Das ist der Teil der Retina, das haben wir eben schon besprochen, ziemlich viele Stäbchen, ziemlich wenig Zapfen. Das wird weitergeleitet über das, was man Sehnerv nennt. Sehnerv hat man zwei von, ne? Einen rechten und einen linken. Und da sieht man schon, dass diese ganze Verschaltung von diesen zig Millionen Nervenzellen so runtergeschaltet wird, 1,2 Millionen, also deutlich reduziert. Das sind die Verschaltungen, die schon im Auge stattfinden. Der Sehnerv ist gar nicht so dick. Das ist die Sehnervkreuzung, da kommen wir gleich noch zu sprechen darauf. Hier kreuzen im Grunde die bestimmte Teile der Sehbahn. Und das sieht man hier schon. Das heißt, die Anteile der Netzhaut, die hier außen liegen, bleiben auf der Seite. Und die, die in der Mitte dargestellt wird, die kreuzen die Seite. Das ist das, was in der Sehnervkreuzung passiert. Weiter geht es nach hinten. Das ist das, was man Sehtrakt nennt. Dort gibt es einen weiteren Teil. Das ist die erste Verschaltung im Grunde nach dem Auge. Da wird es auf den Thalamus verschaltet. Und dann geht es weiter über die Sehstrahlung. Letztlich ist das, was man hinten die Sehrinde nennt, wo eigentlich die Sehverarbeitung stattfindet. Jetzt kommen wir nochmal darauf zu sprechen, was passiert eigentlich, warum gibt es diese Sehnervkreuzung? Was passiert da? Warum macht das Hirn sowas? Wenn wir ein Objekt anschauen, was hier liegt, dann geht ja, haben wir gesagt, die Augen bewegen sich auf dieses Objekt zu. Das Licht, das haben wir eben bei dem Hund gesehen, trifft da auf die Stelle des schärfsten Sehens. Wenn jetzt gleichzeitig, wenn Sie da das angucken, etwas auftaucht, was in der rechten Gesichtshälfte auftritt, das heißt, Sie schauen hier hin und rechts, wo Sie nicht gerade hingucken, taucht etwas auf, dann ist es so, dass es auf dem, das ist jetzt in dem Fall das rechte Auge, außen da abgebildet wird und auf dem linken Auge nasal abgebildet ist. Wenn wir jetzt mal weiterverfolgen, das heißt, diese Fasern, wir machen das mal weiter, gehen halt diese Verbindung auf die rechte Hirnhälfte ein und die von dem linken Auge auch auf die rechte Hirnhälfte. Das heißt, das Gehirn trennt nicht nach Augen, also rechtes Gehirnhälfte für das rechte Auge oder andersrum, sondern nach Gesichtshälften. Alles, was rechts abgebildet wird, wird links hinten verarbeitet und andersrum. Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt kommen wir natürlich aus der Neurologie und wie gesagt, wir wollen uns ja nicht so sehr mit augenärztlichen Erkrankungen beschäftigen, sondern eigentlich mit neurologischen Sehstörungen. Ich fange jetzt mal einfach an. Das ist jetzt ein Beispiel für ein linkes Auge, Gesichtsfeld, und das ist das Gesichtsfeld des rechten Auges. Also ob Sie das eine oder das andere Auge zuhalten. Jetzt kommt ein Patient und gibt eine Art Sehstörung an, die so aussieht. Das heißt, mit dem rechten Auge sieht er scharf, mit dem linken Auge ist das irgendwie unscharf. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen als Arzt, wo kann da die Störung liegen? Und wenn man sich das anguckt, alles, was vor dieser Sehnervkreuzung liegt, das trennt ja noch nach Augen. Alles, was dahinter liegt, nach Gesichtshälften, das haben wir eben besprochen. Das heißt, das wäre klassischerweise eine Störung, die irgendwo hier liegen muss, in der Netzhaut oder in dem eigentlichen Sehnerv. Das ist jetzt mal ein Beispiel für einen Patienten, der einen Visusverlust hat auf dem linken Auge, wie zum Beispiel bei einer Entzündung dieses Nerven, zum Beispiel einer sogenannten Optikusneuritis. Das ist eine frühe Form, die zum Beispiel vorkommen kann, bei der multiplen Sklerose. Das heißt, die Leitungsbahn ist hier gestört und das Bild in diesem Bereich ist unscharf. Anderes Beispiel, Patient kommt und sagt, alles, was hier so rechts ist, das funktioniert nicht so richtig. Oder der rennt immer vor irgendwelchen Gegenständen, die rechts sind. Und letztlich, wenn man eine Gesichtsfelduntersuchung macht, sieht man, hier ist die Stelle, wo er immer hinschaut, dass er rechts gut sehen kann. Ach so, dann auf die andere Seite, Entschuldigung. Rechts sieht er gut und die linke Seite ist ausgespart. Das gleiche auf dem rechten Auge auch. Wo könnte da die Störung sein? Ist ja eine gleichartige Störung auf beiden Augen. Das heißt, spricht ja nicht für eine Augenstörung. Ne? Das ist eine Störung, die zum Beispiel hier hinten auftreten kann, im eigentlichen Sehzentrum. Dort ist es gestört, das heißt, die Verarbeitung dieser linken Seite, das was hier, also ist jetzt ein bisschen vertauscht, weil das ja das rechte Auge ist, was hier lang geht, ist hier, kann hier nicht richtig verarbeitet werden. Das ist genau auf der anderen Seite auch. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, die auftreten kann bei einem Patienten, der einen Schlaganfall erlitten hat, im Bereich dieses Zentrums hier hinten. Der sieht das, man nennt das gleichartige halbe Gesichtsfeldstörung auf der linken Seite. Anderes Beispiel ist, jemand hat, so ein Quadrant ist ausgefallen. Was ist das? Das kann eine Störung sein, die in diesem Bereich abliegt. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist ja nicht alles planar, sondern das geht ja einmal hier so in die Tiefe rein und kommt hier raus. Und wenn man einen bestimmten Teil davon trifft, dann ist zum Beispiel nur die obere oder nur die untere Hälfte betroffen. Das ist letztlich auch ein Schlaganfall, aber nur an einer anderen Stelle. Das heißt, die Patienten haben sonst nichts, aber berichten halt eine Sehstörung. Jetzt werden Sie natürlich sagen, wieso merkt man das eigentlich nicht? Wie kann das sein, wenn man doch eine Halbseitenstörung haben und viele Leute gibt es wirklich dabei, die nehmen das gar nicht wahr. Jetzt muss man sich natürlich vor Augen führen, wir nehmen auch gar nicht wahr, dass wir hinten keine Augen haben. Wir rennen nicht die ganze Zeit durch die Gegend, haben das Gefühl, das ist hier hinten schwarz oder grau oder so, sondern das hört irgendwo auf und das ist für uns ganz normal. Und so ähnlich passiert das bei einigen Patienten auch. Das heißt, die kriegen eine Gesichtsfeldstörung und merken das noch nicht mal. Das ist ein einfaches Beispiel, um mal klar zu machen, wie das sein kann. Das werden sicherlich nur diejenigen machen können, die jetzt etwas weiter vorne sitzen. Das heißt, die jetzt, oder ich weiß nicht, bis wo weit das letztlich funktionieren wird. Ich würde Sie jetzt bitten, einmal dieses Kreuz anzuschauen und zu gucken, was mit diesem Punkt passiert. Also das heißt, immer auf dieses Kreuz achten. Jetzt muss ich dazu sagen, dass Sie dazu noch das rechte Auge zuhalten müssen. Können wir anfangen? Rechtes Auge zuhalten, auf dieses Kreuz achten. Jetzt wandert dieser Punkt, Sie gucken weiter da drauf, so langsam auf das Kreuz zu. Und Sie sollen mir mal sagen, wann der Punkt nicht mehr wahrnehmbar ist. Gleich kommt er dann wieder. Ja, jeder gesehen? Oder nicht? Nicht gesehen? Machen wir das Ganze noch einmal zurück. Hat nicht geklappt. Soll ich Ihnen auch sagen, woran das liegt? Wir haben das falsche Auge zugehalten. Machen wir einmal andersrum. Nochmal drauf gucken. Drauf gucken. Genau, das linke zuhalten. Jetzt funktioniert's, ne? Okay. Wissen Sie noch, was da passiert ist? Dieser rote Punkt war jetzt weg. Was war denn an der Stelle, wo der Punkt nicht war? Das ist richtig. Genau, das ist der Grund, warum der Punkt nicht da ist. Aber was haben Sie wahrgenommen? War das jetzt schwarz oder war das... Genau, weiß. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt nämlich eine blaue Fläche präsentiert hätte, wäre die blau. Wäre die schwarz gewesen, die Fläche, wäre der Stelle schwarz gewesen. Das heißt, das Gehirn ergänzt letztlich das, was nicht da ist. Das müssen wir jetzt noch einmal zurückführen. Das ist das, was da passiert. Also nochmal der Schnitt durchs Auge. Hier ist die Stelle des schärfsten Sehens, wo Sie drauf gucken. Und wenn wir den Punkt jetzt hier drauf wandern lassen, wandert dieser Punkt, also die wird es hier abgebildet und irgendwann ist es dann hier auf der Stelle des blinden Flecks, wo wir keine Wahrnehmung haben und daher können wir diesen Punkt an dieser Stelle nicht wahrnehmen. Wir nehmen das im Alltag natürlich nicht wahr, weil wir letztlich natürlich zwei Augen haben. Und diese beiden Augen führen dazu, selbst wenn wir das auf dem einen Auge hier nicht wahrnehmen können, wird es auf dem anderen Auge an einer Stelle präsentiert, wo wir es wahrnehmen können. Das heißt, das hilft uns dazu, dass wir nicht ewig mit dem Gefühl durch die Gegend rennen, da fehlt was in unserem Gesichtsfeld. Eine andere Sehstörung, die ziemlich hochgradig ist, das ist jetzt ein bisschen eigenartig dargestellt, Sie erinnern sich, das ist eigentlich das ganze Gesichtsfeld. Das sind Menschen, die haben im Grunde eine Art Inselsehen. Die können nicht scharf sehen, aber ein kleiner Punkt eine kleine Fläche im Bereich des gesamten Gesichtsfeldes ist wahrnehmbar. Das ist eine relativ ausgeprägte Schädigung, wenn es dazu kommt, dass auf beiden Seiten der sehverarbeitenden Sehrinde es zu einem Schlaganfall zum Beispiel gekommen ist. Das sind Menschen, das ist jetzt mal so ein Bild dazu, klassischerweise Schlaganfall auf beiden Seiten. Das ist im Grunde Das ist das, was man fast eine kortikale Blindheit nennt. Das heißt, die Menschen können gar nicht scharf sehen. Nur eine ganz kleine Stelle ist da. Das heißt, die haben nur so eine, manchmal eine residuale Hell-Dunkel-Wahrnehmung. Wenn sich das so langsam bessern sollte, ist es sogar häufig so, dass die Bewegung zuerst wahrnehmen. Das heißt, statisch können die gar nichts sehen, aber wenn sich was bewegt, können die sagen, ach da. Das kann manchmal ganz irre Ausmaße annehmen. Kortikale Blindheit. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sehstörung. Das heißt, das ist wieder so ein Gesichtsfeld und Menschen nehmen so, ja, so sehr bekannt, also so verkantete Objekte wahr. Das ist eine Sehstörung, wo sowas vorkommen kann, also eine bestimmte Erkrankung, wo sowas vorkommt. Man nennt das Fortifikation, also vor, also wie diese Festung, ne? Weil das so wirklich so umrandete, harte Sachen im Gesichtsfeld macht. Die gleiche Erkrankung kann aber auch eine Störung machen, wie das, was Sie eben schon mal hatten, eine Halbseitengesichtsfeldstörung. Die gleiche Erkrankung kann aber auch so Wahrnehmung von so, ja, man nennt das Phosphene, so Lichtreize, die plötzlich im Gesichtsfeld auftreten machen. Und die gleiche Erkrankung kann auch zu sogenannten negativen Skotomen führen. Das ist eine Erkrankung, die sehr relativ häufig ist. Das kommt vor bei einer Migräne mit einer visuellen Aura. Wenn diese Aura hinten das Sehzentrum betrifft, nehmen diese Patienten so unterschiedliche Sehstörungen wahr. Die Aura tritt ja meist vor der eigentlichen Migräne auf, kann bis zu einer Stunde, manchmal auch länger anhalten und danach kommt ja eigentlich der eigentliche Kopfschmerz. Ein Erklärungsmodell ist gar nicht ein bestimmter Ausfall, der irgendwo auftritt, sondern eher das, was man eine sogenannte Spreading Depression nennt. Das ist eine, ja, ich habe jetzt nach einem deutschen Begriff dafür gesucht, kortikale Streudepolarisation. Das heißt, im Bereich dieser Sehrinde, wir machen jetzt so einen Schnitt mal so durch den Kopf, kommt es dazu, dass es zu einer Entladung der Hirnrinde kommt. Das baut sich so auf. Das heißt, diese Störung, die die haben, ist auch nicht die ganze Zeit gleich wie bei den Schlaganfällen. Schlaganfallpatienten sind häufig, der sagt, das ist die ganze Zeit gleich. Bei dieser Migräne, wo sich das aufbaut, diese Entladung, wandert das Ganze. Das heißt, dieses Skotom, was wir gesehen haben, kann im Bereich des Gesichtsfeldes hin und her laufen. Jetzt ist er gerade weg, das war mein Chef hier eben, der Professor Tegenthoff, der kam irgendwann mal an und meinte, ob ich denn noch etwas gehört hätte von Augenflimmern. Ich gesagt, irgendwie noch nie so richtig bekannt. Und zwar war es so, eine Studentin, die bei uns auch Untersuchungskurs hat, kam zu uns und sagte, es ist so, sie habe die ganze Zeit ein Flimmern. Das sei so ähnlich, wie als ob man auf dem Fernseher guckt. Ein Rauschen, die ganze Zeit auf beiden Augen. Was das denn sein könnte? Viel Literatur durchgeguckt, Ähnliches und auch so ein paar Experten gefragt und muss sagen, die meisten kennen das gar nicht. Das ist eine Sache, die wohl relativ häufig ist. Also das Internet ist voll damit. Es wird meist im Deutschen Augenflimmern oder Augenrauschen genannt, im englischen Sprachgebrauch also visueller Schnee, visual snow. Ich habe mal ein schönes Bild dazu rausgehört. So ist das, wie die Leute das wahrnehmen. Das heißt, sie sehen im Grunde die ganze Zeit ein Flimmern auf den Augen. Das ist, manche haben das schon von der Geburt an, manche entwickeln das erst nach einer bestimmten Zeit und man muss sich wirklich vorstellen, es rauscht die ganze Zeit. Manchmal kommen auch sogenannte Floaters dazu, so einzelne Lichtblitze. Und interessanterweise ist es so, wenn es dunkel wird, wird das richtig deutlich. Wenn es hell ist, nimmt man das so gut wie gar nicht wahr. Es ist nicht so, dass die Leute eingeschränkt sind. Die können dabei lesen, scharf sehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber die haben halt die ganze Zeit dieses Flimmern. Und es ist bis heute nicht bekannt, wie das eigentlich entsteht oder wo überhaupt das Problem ist dabei. Es gab früher sowas mal im Rahmen dieser Hippie-Zeit bei LSD-Einnahmen. Gibt es viele Leute, die sowas auch nachhaltig und dauerhaft entwickelt haben. Aber gut, die LSD-Zeit ist so ein bisschen vorbei. Die Studentin hat auch keine Drogen genommen. Die hat es einfach. Wie nennt das? Letztlich gibt es keinen deutschen Begriff dafür. Primary Persistent Visual Disturbance, PPVD abgekürzt. Und das, obwohl ich es nicht kannte, wie auch immer, ist es ein relativ häufiges Phänomen. Und eine Erklärung ist, dass wir vielleicht alle das die ganze Zeit so sehen, wir aber irgendeine Struktur oder einen Mechanismus beim Sehen haben, was es letztlich zum stabilen Bild führt. Oder aber es ist irgendeine Störung, die neu aufgetreten ist, die letztlich dazu führt. Das ist ein bisschen, ja?
Wenn er scheint, an hellen Wänden erscheint er so wie grau.
Das ist aber wahrscheinlich im Augenbereich. Ne? Das heißt, das ist eine Störung, die Sie auf einem Auge haben. Das andere Auge ist davon nicht betroffen. Ne? Das ist eine Sache, die das ganze Gesichtsfeld betrifft. Von daher ist das wahrscheinlich nicht in einem Auge oder eine Störung, die beide Augen haargenau gleich betreffen muss oder halt dahinter. Es gibt viele Sachen. Es gibt auch manche Migräniker, die zwischendurch mal sowas wahrnehmen. Es ist letztlich... Das ist halt, ne, kann die Retina auch machen. Lustigerweise hat das sehr viel Analogie mit das, was man, dem, was man Tinnitus nennt. Tinnitus ist letztlich auch ein etwas Produzierendes, was im, nicht im Sehbereich, sondern im akustischen Bereich ist, was die ganze Zeit jetzt irgendwie neu da ist. Und auch lustigerweise, ja, wenn es ganz dunkel, nicht dunkel, sondern wenn es halt ruhig wird, stärker hervortritt. Also ein bisschen vergleichbar mit dem. Beim Tinnitus gibt es auch viele Erklärungsmodelle, wo sowas herkommen kann. Und naja, es gibt auch viele, die halt, man findet auch letztlich im Bereich des Gehirns Veränderungen, dass es da zu einer Übererregbarkeit kommt in den Bereichen, die das Hören verarbeiten. Ein wichtiger Teil dabei ist halt wirklich die Überlegung, sind bestimmte Areale des Gehirns übererregbar? Mit Übererregbarkeit meint man, das kann man fast vergleichen mit Menschen, also die sehr reizempfindlich sind. Ne? Sie kriegen einen Reiz und explodieren, wie Choleriker. Im Gehirn, also in der kortikalen Erregbarkeit, meint man natürlich nicht sowas, sondern letztlich, dass Nervenzellverbände überempfindlich sind. Das heißt, ein bestimmter Reiz kommt und übermäßige Reaktion kommt. Das kann auch ein visueller Reiz sein, wie zum Beispiel bei der Migräne, wo man auch davon ausgeht, dass es halt eine Übererregbarkeit ist. Migräniker sind klassisch dadurch gezeichnet, wenn sie ihre Erkrankung haben, dann sind die lichtempfindlich, lärmempfindlich. Das ist ganz typisch dafür. Also auch eine Übererregbarkeit des ganzen Systems. Diese Übererregbarkeit können wir im Grunde in der Rehabilitation nutzen oder wir versuchen das. Kommt es zum Beispiel, wir haben das ja eben besprochen, bei einem Schlaganfall, ich habe den nochmal hier unten dargestellt, dazu, dass es hier im Bereich der Sehrinde zu einem Schlaganfall kommt, häufig daher, weil einer der hinteren Hirnarterien, die hier hochwandern, einen Embolus, also einen Blutfropf abschicken oder hier eine Verstopfung auftritt. Und diese Gesichtsfeldstörung resultiert, das machen wir jetzt seit einiger Zeit, versuchen wir im Bereich dieser Grenze des Sehens, das ist jetzt so ein Gesichtsfeld, hier sieht der Patient nicht, hier sieht er, dass wir im Bereich des Gesichtsfeldgrenzen bestimmte Reize setzen, bestimmte Farben, Formen, Bewegungen. Und das ist das, was die Leute dann zu Hause trainieren müssen. Also die trainieren das wirklich ein halbes Jahr. Und bei einigen dieser Patienten, fast ein zwei Drittel, zeigt sich eine Verbesserung. Das heißt, wenn vorher, das ist der Punkt, wo die drauf gucken, Gesichtsfeld untersuchen, das ist der Bereich, der nicht sehen, trainieren die und nach dem Training kommt es zu einer leichten Verbesserung. Das heißt, die gewinnen an Gesichtsfeld dazu. Das ist jetzt nicht immens, es ist nicht so, dass die sagen, dass ich kann wieder so sehen wie vorher. Dennoch kann es dazu kommen, dass es zu einer deutlichen Besserung kommt. Das kann man sogar kernspintomografisch nachweisen. Wir kennen sicherlich diese Untersuchung, funktionelle Bildgebung in so Magnetresonanztomographen. Man kann wirklich vorher gucken, wie sieht es aus im Gehirn, die Aktivierung vor einem Training und nach dem Training. Wir konnten wirklich zeigen, dass hier die Aktivierung nach dem Training zunimmt. Das heißt, die Erregbarkeit und wie auch immer die Areale wahrscheinlich dazugewonnen haben. Welche Messverfahren können wir überhaupt nutzen, das Sehsystem darzustellen, also in der Neurologie? Ich meine jetzt nicht hier Landolt-Ringe, um scharf zu sehen beim Augenarzt, sondern wirklich, was können wir nutzen, um Erregbarkeit darzustellen? Ich weiß nicht, ob Sie bei dem Vortrag von dem Professor Funke waren. Der hat teilweise sowas schon erzählt. Das ist das, was wir die transkranielle Magnetstimulation nennen. War da jeder wahrscheinlich nicht, sonst erzähle ich nochmal ganz kurz. Das ist so eine Spule, da fließt ein Strom durch. Und überall, wo Strom fließt, entsteht senkrecht dazu auch ein magnetisches Feld. Dieses magnetische Feld durchdringt die Schädelkalotte, ohne dass es irgendwelche Schmerzen macht, und kann dort wiederum ein elektrisches Feld induzieren. Das heißt, es tritt auf Nervenzellen und kann diese dort reizen. Das ist nur ein ganz kurzer Impuls. Das sind so 200 bis 600 Mikrosekunden, das ist ja nicht lange. Und da fließt ziemlich viel, der Stromfluss, also die Stromstärke ist relativ hoch, 15.000 Ampere durch. Und wir können dort dann halt Hirnzellen reizen. Im Sehsystem kann man das so machen, das ist im Grunde keine Rundspule, sondern eine Achterspule. Hier wird dieses Magnetfeld aufgebaut und wenn man dort hinten auf dem Sehfeld oder im Bereich des sehverarbeitenden Zentrums reizt, dann kommt es zu so kurzen Phosphen, also Lichtwahrnehmung. Das heißt, die Leute gucken wohin, man klickt hinten drauf und kurz danach sagen die, da oben hat es geblitzt oder da oder da. Und die Intensität, die man benötigt, um so ein Phosphen auszulösen, kann man als Marker nehmen für Erregbarkeit. Das heißt, wenn man nur ganz wenig von dieser Intensität benötigt, um so ein Phosphen auszulösen, spricht das eher dafür, dass ein Patient sehr erregbar ist, ne, in diesem Bereich. Anderes Messverfahren, was wir nutzen, wie sich dieses Bild ja ziemlich hell dargestellt, das sind diese VEPs. Leider kann man die jetzt da. Kann man das sehen von hinten? Nicht, ne? Schade. Na gut, dann bringt das nicht viel. Das heißt, man gibt dieses Schachbrettmuster auf einem Bildschirm, da sitzt der Patient oder in dem Fall ein Proband und dann werden hinten die Hirnströme abgemessen und dann gibt es so bestimmte Verläufe, die man jetzt hier leider nicht darstellen kann. Anderes Bild, so Doppelreize, hier sieht man so einen Bereich, das ist so eine Antwort, die man hinten über dem Okzipitallappen ableiten kann. Das ist im Grunde die Antwort des Nervensystems. Wir machen das, dass wir halt nicht nur einen Reiz geben, so wie hier dargestellt, sondern zwei hintereinander. Das heißt, der erste Reiz aktiviert das System und wir gucken, wie reagiert das System auf einen zweiten Reiz, der kurz danach gegeben wird. Ist das System dann schon wieder voll da und kann voll den zweiten Reiz aufnehmen oder führt es dazu, dass das System runtergefahren wird? Das ist die Antwort des ersten Reizes und dann sehen wir, dass die Antwort des zweiten Reizes kleiner ist. Können Sie das sehen? Von da bis da und von da bis da ist ein Unterschied. Das heißt, das System ist noch nicht wieder ganz bereit. Und bei Migränikern haben wir das gemacht und da sehen wir, dass die erste Antwort fast genauso aussieht wie die zweite. Das heißt, das System ist da ganz schnell wieder voll aktivierbar, was auch ein Zeichen ist für eine Überregbarkeit. Wir nutzen das Ganze auch und machen das halt in diesen Kernspintomographen. Hier sieht das mal, wie sowas aussieht. Das sieht jetzt sehr bedrohlich aus. Ist sicherlich nichts für Leute, die Platzangst haben. Die kriegen meist dann Kopfhörer auf. Das ist aber eher als Schutz, weil das ziemlich laut ist in so einer Röhre. Dann gibt es die Möglichkeit, das mit auf so einem Bildschirm abzubilden, dass da die Reize abgebildet werden, oder über so ein Spiegelsystem. Das heißt, das ist so ein 45-Grad-Spiegel und man kann dann hier an der Seite was projizieren. Und man kann letztlich Aktivität dort unten nachweisen. Gut, das ist so das, was wir im Grunde in der Neurologie, in der Klinik machen, forschungsmäßig und aber auch, um bestimmte Veränderungen darzustellen. Ich möchte jetzt noch so einige Sachen durchgehen, wo das Gehirn auch anfängt zu täuschen. Ich möchte gucken, ob das überhaupt jetzt funktioniert, weil das Bild nicht ganz klar ist. Das ist auch ein Bereich. Und zwar sehen Sie hier einen dunklen Bereich und der wird hier so langsam heller. Und hier sehen Sie einen grauen Streifen. Und der graue Streifen hat allerdings überall die gleiche Farbe. Aber das Gehirn versucht das so ein bisschen anzugleichen und deswegen macht es diese Bereiche eher dunkler und diese heller, weil es halt einfach diese das stärker darstellt. Wir können das sehen, wenn ich das jetzt mal so durchlaufen lasse, dass es überall die gleiche Farbe hat. Aber Sie haben selbst gemerkt beim Verfolgen, wie sich das ändert, diese Wahrnehmung der Helligkeit. Anderes Beispiel ist sehr bekannt auch, die Überlegung, das und das, wenn ich Ihnen sage, das hat die gleiche Helligkeit, würden Sie sagen, ob das mal so stimmt. Der einzige Unterschied ist, dass hier in diesem Bereich eine Kante reingesetzt wurde. Aber die ist wirklich nur so ganz klein, die ist nicht groß. Dennoch fängt das Gehirn an, sich zu überlegen, hier ist ja so ein bisschen dunkler, dann muss das insgesamt dunkler sein und macht wieder diese Verstärkung, die ich Ihnen eben erzählt habe. Wenn ich jetzt so einen Balken darüber schiebe, sehen Sie, das und das hat im Grunde die gleiche Helligkeit. Ich lasse jetzt mal so ein kleines Ding rüberziehen, dass Sie sehen können, das ist wirklich absolut identisch. Das ist dieser kleine Balken, den ich da drauf gesetzt habe. Mehr ist das nicht. Und der hat halt diese Kante da eben gemacht. Das ist eins, wie ich finde, der eindrucksvollsten Sachen, die ein Gehirn mit einem macht, was Helligkeit betrifft. Und zwar ist es so, dass die Helligkeit hier und dort die gleiche ist. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, nie im Leben. Oder würden Sie das so wahrnehmen? Physikalisch unterscheidet man so ein bisschen Leuchtdichte von Helligkeit. Leuchtdichte ist wirklich das, was man in einem Punkt wirklich messen kann. Helligkeit ist ja das, was man so ein bisschen wahrnimmt. Ich kann das einmal demonstrieren. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wenn ich jetzt sowas reinschiebe hier, ein graues Bild, und jetzt dazu noch sowas reinschiebe, sehen Sie, dass das absolut die gleiche Helligkeit ist. Ich kann das nochmal zurückfahren. Käme man aber so nie auf die Idee, ne? Das ist wirklich eine Was passiert ist, ist im Grunde, das Gehirn fängt an und sagt, alles was hell ist, muss näher sein und was dunkler ist, muss weiter weg sein. Die Perspektive ist auch gegeben, das geht ja nur nach hinten weg. Gleichzeitig steht jetzt hier noch so ein Zylinder, das heißt, wir gehen von einer Lichtquelle aus, die hier oben liegt und hier einen Schatten reinwirft. Was macht das Gehirn? Was dunkler ist, wird jetzt ein bisschen heller dargestellt. Das ist ja das, was wir eben auch gesehen haben. Und das Hellere so ein bisschen dunkler. Da ich Ihnen jetzt gesagt habe, dass das hier im Grunde das Gleiche ist, und das sieht ja so eher aus wie das, was passiert, wenn ich dieses darüber schiebe? Dann sieht man, wie hell das dann eigentlich wird. Ne? Das ist die gleiche. Also ich nehme einfach nur diese Helligkeit oder diese Farbe oder wie auch immer und schiebe es darüber und gucken sich an. Das wird viel heller wahrgenommen, als es eigentlich ist. Das ist das gleiche Ding. Ne? Das ist ein anderes Beispiel dafür, das ist scharf und das hat wenig Kontrast. Das ist natürlich die gleiche Ebene, ist ja ein Bild. Dennoch haben wir das Gefühl, dass das weiter weg ist und in der Tiefe liegt. Das ist wieder eine klassische Täuschung, die uns das Gehirn vormacht. Also alles, was unscharf ist, muss weiter weg liegen. Das ist wieder so ein Helligkeitsbeispiel, ne? Gleiche Helligkeit. Das sind statische Bilder. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Wenn Sie mit Ihrem Blick darüber wandern, haben Sie das Gefühl, als ob sich da irgendwas dreht oder bewegt, obwohl das natürlich nur ein Bild ist. Da passiert gar nichts. Das ist auch relativ komplex, was so mit Kontrasten und mit Helligkeiten arbeitet. Gibt es relativ viele Sachen zu. Ich weiß nicht, ob man das da auch sehen kann, wandert. Ob das nächste klappt, weiß ich nicht. Kann man das auch sehen, dass das so ein bisschen verarbeitet ist? Das sind einfach die ganzen Fehlinformationen, die das Gehirn dann aufnimmt und versucht, stabile Bilder herauszumachen. Die nehmen wir dann so ein bisschen als Bewegung dar. Oder so welche Sachen, dass an sich unruhig wirkt, es kommt raus. Gut, das Letzte, was ich noch darstellen will, ist eigentlich im Grunde eins meiner Lieblingsillusionen. Das ist das, was man eine, ja, gucken wir mal, was man eine Tiefenumkehr nennt. Ich starte das mal einfach. Das ist so ein Ding, das habe ich mir zu Hause gebastelt und mal heute aufgenommen. Sehen Sie, was das passiert? Das ist ja einfach nur ein Pappding, da passiert ja nichts bei. Ne? Das ist nichts, was sich irgendwie bewegt, aber es ist wirklich sehr plastisch und verfolgt einen die ganze Zeit. Haben Sie einen Eindruck, wie das passieren kann? Machen wir einmal kurz Licht. Das ist das Prinzip, was man Tiefenumkehr nennt. Das heißt, das ist übrigens das Originalteil dazu. Sieht sehr unscheinbar aus. Ich kann das ja einmal kurz geben. Wenn Sie das so angucken, würden Sie sagen, da ist nichts. Jetzt kommt es darauf an, Sie gucken jetzt stereoskopisch mit beiden Augen. Machen Sie mal ein Auge zu und gucken drauf. Und bewegen Sie es mal ein bisschen. Genau. Das, was in der Tiefe liegt, versucht das Gehirn im Grunde an unsere, das, was wir erwarten, anzupassen. Und da wir natürlich sowas nicht kennen in der Wirklichkeit und versuchen wir es entsprechend so darzustellen, als ob das plastisch nach vorne kommt. Wird im Englischen auch Hollow Face genannt. Also früher von so Masken, die man abgebildet hat. Und wenn man dann invertiert, hat das plötzlich so eine dreidimensionale Figur. Ja. Wir haben das. Man weiß, dass auch dieses Kontrastsehen, weil Sie gerade von der Psychiatrie reden, bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen so gestört ist, also diese Helligkeitsanpassung. Ob das jetzt dabei bei psychiatrischen Patienten funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Und es ist ja sicherlich schwierig, da so ein Paradigma für zu basteln. Also eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Wir haben das auch schon mal überlegt. Letztlich muss man natürlich sagen, man muss ja sowas trennen. Man darf es nicht mehr dieser Aha-Effekt sein, sondern also guckt drauf und man dreht es, also dass man vielleicht die Aktivierung sieht, die da durch die Freude entsteht, wie schön das ist, und man muss das ja ganz häufig machen lassen, damit es das nicht mehr ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es sowas. Also Tiefenumkehr ist ein ganz, ganz altes und bekanntes Phänomen. Ob man dazu irgendwas sehen kann oder nicht, Jetzt habe ich das letzte Bild gar nicht gezeigt. Aber kann man sicherlich versuchen. Gut, muss man bei Gesunden probieren, bevor man es am Psychiatrischen macht. Das letzte halt noch, naja. Ich muss sagen, die Lichtverhältnisse waren jetzt hier nicht so ganz ideal. Hat jeder jetzt das Ding einmal gesehen? Ach so, ich habe noch was. Also für meinen Vortrag wäre ich jetzt auch fertig. Das war natürlich ein sehr schneller Durchgang. Ich habe jetzt die anderen Sachen so ein bisschen ausgelassen. Das ganze 3D-Sehen ist jetzt natürlich nicht genannt worden. Es gibt so viele Aspekte, die sich mit Sehen beschäftigt. Dann kann ich auf alle eingehen. Und ich muss auch sagen, man kennt auch noch nicht alle Phänomene. Ne?